Grüne Energien. Wind und Sonne beflügeln das indische Wirtschaftswunder. Ein Feature von Rainer Hörig.
Unablässig drängen die Menschen in den Tempel des heiligen Sai Baba in der Kleinstadt Shirdi, rund 300 Kilometer nordöstlich von Mumbai, der indischen Metropole am Arabischen Meer. Hindus und Moslems verehren Sai Baba gleichermaßen. Eine Seltenheit in dem von religiösen Widersprüchen gespaltenen Land. Der Sai Baba war vor über 100 Jahren als Asket in Shirdi aufgetaucht. Über seine Herkunft und sein Alter war und ist nichts bekannt. Aber seine Frömmigkeit und seine aufgeklärte Einstellung zu religiösen Fragen machten ihn bei der Dorfbevölkerung schnell beliebt. Er wohnte unter einem alten Baum und lebte von Almosen. Sai Baba kümmerte sich um die Kranken und Schwachen, schlichtete Streitigkeiten innerhalb der Gemeinschaft und machte durch Wahrsagungen und Wundertaten auf sich aufmerksam. Rasch verbreiteten sich Mythen und Legenden um seine Person. Selbst im fernen Bombay, was heute Mumbai heißt, betete man ihn bald als Heiligen an. Vielen, die ihn besuchten und um Rat baten, bot Sai Baba ein selbstgekochtes Mahl an. Heute pilgern Tag für Tag rund 20.000 Gläubige in die staubige Kleinstadt auf der trockenen Hochebene des Deccan. An Festtagen kommen bis zu 100.000 Besucher. Der Tradition des heiligen Sai Baba entsprechend erhält jeder gratis ein vegetarisches Mahl. Zubereitet und serviert wird es in einem stattlichen Gebäudekomplex abseits des Tempels.
Die Tempelküche bereitet täglich 33.000 bis 35.000 Mahlzeiten zu,
berichtet der verantwortliche Ingenieur der Tempelverwaltung.
Die Gläubigen verstehen das Essen als Prasad, als eine Gabe ihres verehrten Sai Baba. Zum Kochen wird hauptsächlich Flüssiggas eingesetzt, aber dessen Preis steigt unentwegt. Auf der Suche nach Alternativen ist die Tempelverwaltung auf erneuerbare Energien gestoßen, weil man erkannt hat, dass Sonne und Wind helfen, viel Geld zu sparen. Deswegen wurde hier das weltweit größte solare Kochsystem installiert.
Das Solarkraftwerk wurde von einer mittelständischen Firma gebaut. Dessen technischer Leiter, der Ingenieur Pranav Gadia, führt mich durch lange Korridore und versteckte Treppenhäuser auf das Dach der Tempelkantine. Dort fangen viele Reihen großer Spiegel das gleißende Sonnenlicht ein.
Die Solaranlage hier oben besteht aus 73 Parabolspiegeln mit je 16 Quadratmetern Spiegelfläche. Die Spiegel bündeln das Sonnenlicht und werfen es auf gläserne Linsen, die es noch einmal konzentrieren und eine Temperatur von 400 bis 600 Grad Celsius erzeugen. Die Hitze wird auf ein Rohrleitungssystem geworfen, das halb mit Wasser gefüllt ist. Das Wasser erwärmt sich allmählich, bis es schließlich verdampft. Wenn der Dampfdruck groß genug ist, öffnet sich ein Ventil und der Dampf strömt direkt in die Kochtöpfe in der Küche.
Die Spiegel werden durch eine Mechanik automatisch der Sonne nachgeführt, erläutert Gadia. Außer dem täglichen Nachfüllen von Wasser und der alle 3 Tage durchgeführten Reinigung der Spiegel benötigt die Anlage keine Wartung. Ihre Kosten von ca. 200.000 Euro werden sich innerhalb von 4 bis 5 Jahren amortisieren, schätzt der Ingenieur. Denn durch die Solarwärme werden täglich 250 Liter Flüssiggas gespart.
Die Technik geht auf den deutschen Solarpionier Wolfgang Schaeffler zurück. Mein Onkel Deepak, der in Berlin Maschinenbau studierte, hat sie für indische Verhältnisse adaptiert. Weitere Anlagen haben wir für Tempel in Mount Abu und in Tirupati gebaut, auch für Schulen und Krankenhäuser. Bisher sind es 50 solcher Anlagen in ganz Indien.
In der Tempelküche duftet es nach exotischen Gewürzen. Mitarbeiter rollen mannshohe Kochtöpfe durch den Raum. Es dampft, qualmt, zischt wie in einer Fabrikhalle. Pranav Gadia muss seine Stimme strapazieren, um gegen den Lärm zu bestehen.
Hier werden die Mahlzeiten für die Pilger zubereitet. Der Dampf aus der Solaranlage auf dem Dach wird direkt in die Kochtöpfe geleitet. In diesen Behälter hier hat der Koch 25 Kilogramm Reis gefüllt und genügend Wasser. Der Dampf gelangt direkt ins Kochwasser und gart den gesamten Reis innerhalb von nur 10 Minuten. Sie können sich vorstellen, dass man so eine Menge Energie und Geld spart und obendrein die Umwelt schont.
Rund 100 Kilometer südlich von Shirdi erheben sich auf einem Bergplateau, weithin sichtbar, scharenweise Windkrafträder in den blauen Himmel. Gemächlich drehen sie sich im Wind. Ähnlich wie in Deutschland garantiert der indische Staat den Betreibern von Windparks oder Solarkraftwerken lukrative Einspeisepreise, die ein Vielfaches des Stromtarifs der großen Kohle- oder Wasserkraftwerke betragen. Nachdem die Anlage in Betrieb genommen wurde, können außerdem über den Clean Development Mechanism der Vereinten Nationen Emissionszertifikate erworben und an Interessenten in den Industrienationen verkauft werden. Ein gutes Zusatzgeschäft. Nach etwa 5 Jahren Stromproduktion ist der Investitionsbetrag wieder in die Kassen der Betreiber zurückgeflossen. Von nun an ist jede verdiente Rupie barer Gewinn. Und das rund 20 Jahre lang.
Hier oben drehen sich 59 Windmühlen, die je 1 Megawatt leisten. Das heißt, 2 davon sind jüngeren Datums, die bringen 1¼ Megawatt. Der Großteil der Anlagen wurde 2002 aufgestellt. Die beiden größeren kamen 2007 dazu.
Der junge Ingenieur Mukesh Raut ist für die Aufsicht und Wartung der Windmaschinen verantwortlich. Er beaufsichtigt ein Team von 23 Elektrikern, Installateuren, auch Schreibkräfte und Küchenpersonal. Sein Arbeitgeber, die in der nahen Industriemetropole Pune ansässige Firma Suzlon, hat nicht nur die Windräder hergestellt, sondern betreibt den Windpark im Auftrage der Investoren. Der hier erzeugte Strom wird direkt ins Verbundnetz des staatlichen Stromanbieters MSEB eingespeist. Der Windpark entstand im Auftrag des Kraftfahrzeugherstellers Bajaj, der in Pune Roller, Motorräder und die für Indien so typischen Autorikschas produziert. Auf der Suche nach einem geeigneten Standort drang Suzlon damals auf Neuland vor, in eine unwegsame, kaum besiedelte Steppenlandschaft.
Initially, Suzlon had made a study for this.
Ein Jahr lang studierten die Experten von Suzlon die Windverhältnisse. Dann fiel die Entscheidung für diesen Tafelberg. Zunächst mussten Zufahrtsstraßen angelegt werden. Ein Bürogebäude, Werkstätten und ein Gästehaus wurden gebaut, bevor die Windmühlen errichtet werden konnten.
Nicht überall weht der Wind gleich stark. Oft herrschen die besten Windverhältnisse in entlegenen, unerschlossenen Bergregionen. Da sind Pioniere gefragt. Pioniere wie der Unternehmer Tulsi Tanti, der vor 17 Jahren die Firma Suzlon aus der Taufe hob.
Damals im Jahr 1995 führte ich eine Textilfabrik in Ahmedabad, der Hauptstadt im Nachbarstaat Gujarat. Die für den Antrieb der Webstühle eingesetzte Energie war der Hauptkostenfaktor in diesem Geschäft. Wir operierten mit sehr geringen Gewinnspannen und wenn die Energie teurer wurde, schrieben wir rote Zahlen. Die Stromversorgung war außerordentlich unzuverlässig. Jederzeit war mit einem Blackout zu rechnen. Das führte natürlich zu Produktionsausfällen. Dann kamen wir auf die Idee, Strom mit einer Windkraftanlage zu erzeugen. 1995 installierten wir dann 2 Maschinen auf dem Fabrikgelände. Später dachte ich mir, was in meiner Fabrik funktioniert, kann auch anderswo Sinn machen. In Indien, in der ganzen Welt. Und so war die Idee Suzlon geboren, Windkraftanlagen für die Zukunft zu bauen.
Suzlon ist heute einer der großen in der weltweiten Windkraftbranche. Der 5. größte Hersteller, wie die Firma behauptet. Der Multi Suzlon beschäftigt 30.000 Mitarbeiter in 32 Ländern, baut Windkraftanlagen in Indien, China, Deutschland, Portugal und in den USA. In den ersten 10 Jahren trieb Mehrheitseigner und Generaldirektor Tulsi Tanti die Firma auf einen aggressiven weltweiten Expansionskurs. Wo immer sich eine günstige Gelegenheit bot, erwarb Tanti Anteile an europäischen, amerikanischen und chinesischen Windkraftherstellern und gewann so eine globale Präsenz. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise geriet der forsche Geschäftsmann jedoch in Zahlungsschwierigkeiten und musste, um Kredite zu bedienen, einige der ausländischen Beteiligungen verkaufen oder verringern, so etwa beim belgischen Getriebehersteller Hansen. Für den indischen Windmarkt findet Tulsi Tanti nur lobende Worte.
Nach älteren Schätzungen beträgt das Ertragspotenzial für Windkraftanlagen für ganz Indien 45.000 Megawatt. Ich würde es eher bei 60.000 einschätzen. Wenn wir die Möglichkeiten vor der Küste einrechnen, sogar bei mehr als 100.000 Megawatt. Wir nutzen also nicht einmal 10%. Mehr als 90% des geschätzten Potenzials liegen noch brach. Ich glaube, Indien wird im Jahre 2020 etwa 15% seines gesamten Energiebedarfs aus Windenergie decken können.
Es ist Erntezeit in Mukchinepalli. Auf mit Hirsestängeln und Maispflanzen hochbeladenen Ochsenkarren kehren die Bauern bei Sonnenuntergang ins Dorf zurück. Ihre Töchter und Mägde tragen Körbe voller Tomaten, Bohnen und Zwiebeln aus den Feldern herbei. Mit nervösem Knurren begleiten halbwilde Straßenköter das Einbringen der Ernte. Lakshmi Narasamma hat heute keine Zeit für Abendromantik. Eimerweise schafft sie Wasser vom Brunnen heran und gießt es in ein flaches Bassin hinter ihrem blau getünchten, würfelförmigen Ziegelhaus. Mit einem Stock vermischt sie die braune Brühe, Kudung und Wasser zu einem homogenen Brei. Dann öffnet sie einen Schieber und die Brühe fließt in einen unterirdischen Tank, in den Reaktor einer Biogasanlage.
Seit nunmehr 7 Jahren haben wir diese Biogasanlage. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit.
Neben der Bäuerin steht Narasimhappa, der sich Biogasarbeiter nennt. Er wartet und repariert die 38 Biogasanlagen, die die Bewohner von Mukchinepalli betreiben.
Von außen ist eigentlich nur das Einfüllbecken zu sehen. Der Bioreaktor ist vollständig in der Erde vergraben und dort hinten, etwas tiefer am Hang, kann man das Bassin sehen, in dem sich schließlich die Gärrückstände sammeln. Die Anlage wird mit einem Brei aus 2 Teilen Wasser und 1 Teil Kudung beladen. Dieser fließt vom Einfülltank in den Reaktor, wo sich durch Fermentierung Methangas entwickelt. Übrig bleibt eine Art dunkelbrauner Schlamm, ein sehr guter Dünger. Wenn Sie Gas brauchen, öffnen Sie einfach das Ablassventil am Reaktor und über eine Schlauchleitung strömt das Biogas in Ihr Haus.
Früher haben wir den Herd mit Holz gefeuert. Der Rauch biss in den Augen und verursachte Magenschmerzen. Das Sammeln von Feuerholz war mühsam und anstrengend. Wenn wir mittags nach Hause kamen, waren die Kinder bereits auf dem Weg zur Schule. Und dank der Biogasanlage müssen wir nun nicht mehr in glühender Hitze Holz sammeln gehen. Und ich kann den Kindern jetzt ein Frühstück kochen, bevor sie in die Schule gehen. Überhaupt, das Kochen ist viel leichter und auch sauberer geworden.
Nun wird der Bau der Biogasanlage nicht ganz billig gewesen sein. Wie viel mag Lakshmi wohl dafür bezahlt haben? Keine einzige Rupie, antwortet sie strahlend. Ihre Familie habe sogar noch 1.000 Rupien für die Erdarbeiten erhalten, für das Ausheben der Gruben für die Tanks der Biogasanlage. Die Kosten trägt das Office, sagt Lakshmi. Damit meint sie die alteingesessene Basisorganisation ADATS, die hier in einer Dürreregion kaum 100 Kilometer nördlich der Hightech-Metropole Bangalore Entwicklungsarbeit für die Armen leistet. Der Clou? ADATS beantragt beim Klimaschutzsekretariat der Vereinten Nationen in Bonn Emissionszertifikate, die sie teilweise an einen Kohlenstoffinvestor verkauft. Mit dem Verkaufserlös der CDM-Zertifikate werden dann die Biogasanlagen finanziert. ADATS Direktor und Mitbegründer Ram Esteves nennt ein Beispiel.
Wir waren mit die Ersten, die ein CDM-Projekt für die Armen beantragten. Es ging um 5.500 Biogasanlagen. Die Emissionszertifikate wurden von einem Investor gekauft. Und mit dessen Geld finanzierten wir den Bau der Biogasanlagen. Nach 7 Jahren ist der Investor ausbezahlt. Dann fließt das Geld aus dem Verkauf der Emissionszertifikate allein den Bäuerinnen zu.
Das sehr komplizierte und kostenaufwendige Antragsverfahren für die Emissionszertifikate wird vom Fair Climate Network organisiert, einem Zusammenschluss von jungen Forschern, Technikern und Basisgruppen in Bangalore. Ram Esteves ist deren Koordinator.
Vor eineinhalb Jahren haben wir mit 5 Nichtregierungsorganisationen begonnen. Mittlerweile sind es 15 Gruppen. Wir haben 4 Treibhausgaslabore an verschiedenen Orten in Südindien aufgebaut. Anfangs machten wir ziemlich schlimme Fehler. Danach mussten wir all unsere Messungen revidieren. Es gibt immer Hochs und Tiefs. It has got a lot of ups and downs.
Mumbai, früher Bombay, Indiens Hafen- und Industriemetropole am Arabischen Meer. Rund 20 Millionen Menschen drängen sich hier auf einer Fläche, die um ein Drittel kleiner ist als Berlin. Mumbai ist Indiens reichste Stadt, Zentrum der indischen Finanzindustrie, Hauptsitz nationaler und internationaler Industriekonzerne, Heimat der Bollywood-Filmindustrie. Neue Geschäftsviertel aus Beton und Glas, wie der Bandra-Kurla-Komplex, symbolisieren die neue globale Orientierung der indischen Wirtschaft. Das hohe Wachstum des vergangenen Jahrzehnts machte Indien zu einem begehrten Investitionsziel, verschaffte dem asiatischen Riesen international Respekt und Aufmerksamkeit. Die wirtschaftliche und politische Elite des Landes will, dass die Erfolgsstory weitergeht. Auch künftig soll die Wirtschaft um bis zu 9% wachsen. Das funktioniert nur, wenn ausreichend Energie zur Verfügung steht. Dem Aus- und Umbau der maroden, chronisch defizitären staatlichen Energiewirtschaft fällt dabei also eine Schlüsselrolle zu. In Mumbai, der weltverwöhnten Metropole, gehen die Lichter nie aus. An jedem anderen Ort Indiens, einschließlich der Hauptstadt, müssen Privathaushalte, Geschäfte und auch Industriebetriebe jederzeit auf einen Stromausfall gefasst sein. Die staatlichen Elektrizitätswerke, die Strom erzeugen und verteilen, sind von Korruption und Günstlingswirtschaft gelähmt. Sie sind nicht in der Lage, den ständig wachsenden Energiebedarf zu befriedigen. Das zwingt sie, einzelne Bezirke vom Netz zu nehmen, damit in anderen nicht die Versorgung zusammenbricht. Um die Erzeugerkapazität rasch zu erhöhen, vergibt die Regierung neue Kraftwerksprojekte auch an Privatfirmen. Selbstverständlich genießen die Städte bei der Stromversorgung Priorität. Ländliche Regionen werden höchstens für ein paar Stunden am Tag mit Strom versorgt. Zuweilen müssen Bauern mitten in der Nacht auf ihren Feldern stehen, weil ihre Bewässerungspumpen nur zu dieser Zeit mit Strom versorgt werden. Rund 40% der Bevölkerung sind überhaupt nicht ans Stromnetz angeschlossen. Indiens Bauern nutzen wie eh und je die Sonne zum Trocknen ihrer Ernte, den Wind zum Säubern des Getreides, Ochsen zum Pflügen und für den Transport. Der offene Herd, auf dem die Frauen das Essen zubereiten, wird mit Ernterückständen, Kuhdung und Brennholz befeuert. Indiens Arme nutzen also erneuerbare Energiequellen im großen Stil und verschaffen damit anderen den Spielraum, ihre Durchschnittsquote zu überschreiten, behauptet einer der einflussreichsten Umweltschützer des Landes, Chandra Pushan, der als stellvertretender Direktor des Center for Science and Environment in Neu-Delhi leitet.
In kaum einem anderen Land werden erneuerbare Energiequellen so weit verbreitet genutzt wie in Indien. Die Armen nutzen im Haushalt, in der Landwirtschaft hauptsächlich Biomasse. Und das macht schon einmal ein Drittel des gesamten Primärenergieverbrauchs aus.
Im Frühjahr 2012 liegt die Stromerzeugerkapazität Indiens bei knapp 200.000 Megawatt, etwa ein Drittel höher als die deutsche. Mehr als die Hälfte des Stroms wird über das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas gewonnen. ein Viertel steuern große Wasserkraftwerke bei, Atomkraftwerke liefern 3% und rund 10% des Stroms stammen aus erneuerbaren Quellen. In den kommenden 10 Jahren, so will es die mächtige Planungskommission, sollen neue Kraftwerke mit einer Kapazität von 100.000 Megawatt entstehen. Das Schwergewicht liegt weiter auf der Kohle. Auch die Kernkraft soll massiv ausgebaut werden. Aber auch für erneuerbare Energien gibt es großzügige Fördermaßnahmen. Ajay Mathur, Abteilungsleiter im Energieministerium in Neu-Delhi, wirft einen Blick in die Zukunft.
Ich schätze, dass sich der Energieverbrauch in Indien in den kommenden 10 Jahren verdoppeln wird. Einer der Hauptgründe wird sein, dass jene 40% der Bevölkerung, die heute noch ohne Strom leben, ans Leitungsnetz angeschlossen werden. Darüber hinaus wird unser größtes Problem sein, woher wir die Kohle für die vielen neuen Kraftwerke erhalten. Das stetige Wachstum der erneuerbaren Energien ist daher ein wichtiger Pfeiler unserer Energiestrategie.
Indien im Energiewahn. Die großen Flüsse im Himalaya sollen durch weitere Staudämme für die Stromproduktion nutzbar gemacht werden. Dutzende großer Stauwerke sind bereits im Bau. In den bergigen Dschungelregionen im östlichen Zentralindien, den Rückzugsgebieten vieler indigener Gemeinschaften, werden neue Kohlegruben ausgehoben. Entstehen neue, monströse Kohlekraftwerke. Die bislang landwirtschaftlich geprägten Lebensräume an den fruchtbaren Küsten eignen sich nach Ansicht der Planer für Atomkraftwerke und hochmoderne Kohlekraftwerke, die über einen eigens angelegten Hafen mit Brennstoff aus dem Ausland versorgt werden können. Doch in vielen Fällen haben die Wirtschaftsstrategen in der Hauptstadt die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Land ist knapp und teuer in Indien. Es gibt fast keine Brachflächen. Die fruchtbaren Böden werden intensiv genutzt. Selbst karge Landstriche dienen den Armen als Viehweide oder Sammelgrund. Ein Großkraftwerk benötigt mehrere hundert Hektar Land, große Mengen Kühlwasser und verschmutzt die Umwelt im großen Maßstab. Die Erfahrung lehrt, dass Großprojekte Tausenden von Kleinbauern die Existenzgrundlage rauben. Daher bilden sich vielerorts Bürgerinitiativen, die sich der Landnahme durch die Industrie widersetzen. Seit Jahren protestieren Bauern und Fischer etwa gegen Pläne eines Großkonzerns, der in den Sümpfen von Kakrapali im Unionsstaat Andhra Pradesh ein 2640 Megawatt Kohlekraftwerk errichten will. Als die Polizei im Februar 2011 in die Menge feuerte, starben 2 Demonstranten. Im Distrikt Ratnagiri südlich von Mumbai wehren sich Mangozüchter gegen den Bau eines 1200 Megawatt Kohlekraftwerks, weil sie befürchten, dass die Luftverschmutzung zu Ernteeinbußen führt. Keine 50 Kilometer südlich von Ratnagiri kämpfen Bauern und Fischer gegen Pläne der Regierung, in dem verschlafenen Küstenort Jaithapur den größten Atomkraftwerkskomplex der Welt zu bauen. Es ist kühl unter den mächtigen Baumkronen. Die Sonne kann das dichte Blätterdach nicht durchdringen. In einem trockenen Flussbett laden große Steine zur Rast ein. Armdicke Lianen schlängeln sich durch den Wald, Grillen zirpen, Vögel rufen. Lautes Rascheln und Schreie verraten eine Horde Affen im Kronendach. Dieses Naturparadies ist der letzte Rest eines einst üppigen Urwaldes. Ringsherum erstreckt sich eine abgeholzte, kahle Berglandschaft, die sich unter der sengenden Sonne aufheizt wie ein Backofen und alles grün verdorren lässt. Das 130 Quadratkilometer große Wildschutzgebiet Bhimashankar liegt rund 100 Kilometer nördlich von Mumbai, fast 1000 Meter hoch in den Western Ghatsbergen. Ein Refugium für die seltenen Rieseneichhörnchen, Pfauen, Affen und Leoparden. Von einer Anhöhe schweift der Blick viele Kilometer weit über eine braune, mit grünen Waldstücken gescheckte Berglandschaft. In der Ferne blitzen einige Dutzend Windkrafträder in der Sonne, die sich über die bewaldeten Bergkuppen erheben. Eine Fata Morgana?
Was von Weitem so schön aussieht, ist bei näherem Hinsehen ein ausgewachsener Skandal,
meint Atul Kali, ein wohlhabender Bauer aus der Region, der sich für den Schutz der Wälder engagiert.
Die lokale Bevölkerung war von Anfang an gegen das Windkraftwerk. Die Menschen haben verstanden, dass das Projekt ihnen keine Vorteile bringt, sondern ihre Lebensgrundlagen bedroht. Die sind ganz schön wütend. Während die Forstbehörde zum Beispiel strikt darüber wacht, dass die Dorfbewohner keine Bäume fällen, schaut sie zu, wie die Windkraftfirma den Wald in großem Stil abholzt.
Auf kurvenreichen, engen Straßen mit zahlreichen Schlaglöchern erreichen wir das Bergdorf Karput. Der kleine Ort liegt fast 1000 Meter hoch in den Western Ghats Bergen auf einem windigen Hochplateau, nur wenige Kilometer vom Bhima Shankar Schutzgebiet entfernt. Die meisten Einwohner von Karput zählen sich zum Volk der Mahadeo-Kuli, einer Stammesgemeinschaft, die zu den Nachfahren indischer Ureinwohner, den Adivasi, gehört. Die Mahadeo-Kuli betrachten den nahen Wald als Garantie für ihr Überleben, sagt der Dorfälteste Gampat Madage.
Unsere Frauen gehen täglich zum Feuerholz sammeln in den Wald. Dort finden sie auch Heilkräuter, Wildfrüchte und Honig, die wir auf dem Markt verkaufen können.
Karput ist einer von drei Standorten des Andhra Lake Windparks bei Bhima Shankar. Die Firma Enercon India errichtet hier insgesamt 142 Windkraftanlagen mit einer Gesamtkapazität von 113 Megawatt. Die Forstbehörde gab dafür 194 Hektar geschütztes Waldland frei. Im März 2010 begannen die Bauarbeiten. Mit Dynamit und Bulldozern werden Zufahrtsstraßen in die Berghänge getrieben, Fundamente für die riesigen Windräder ausgehoben. Damit Schwertransporter die riesigen Rotoren und Generatoren an entlegene Orte bringen können, mussten die Landstraßen verbreitert werden. Die Dorfbewohner wurden weder über das Bauvorhaben informiert, noch angemessen für die Schäden an Obstbäumen und Ackerland entschädigt. Im Nachbardorf Kude protestierten Bauern und blockierten die Zufahrt zum Baugelände. Doch die meisten von ihnen sind Analphabeten, kennen kaum ihre Rechte, sind kaum in der Lage, mit den Bauherren auf Augenhöhe zu verhandeln. Das nutzen die Windkraftbauer schamlos aus, klagt der Aktivist Atul Kale.
Die Firma Enercon verhält sich herzlos. Sie versteckt sich hinter einer Mauer des Schweigens. Ihre Vertreter gehen mit den Dorfbewohnern menschenverachtend und rüde um. Einige bedrohen sie, andere bringen sie mit Geld zum Schweigen.
Nach einem 10-minütigen Spaziergang über abgeerntete Reisfelder stehen wir vor einer grünen Wand. Hier verläuft die Grenze zum Bhima Shankar Schutzgebiet. Der dichte Wald erstreckt sich auch einen benachbarten Hang hinauf. Aber dort oben hüllen Staubwolken die Bäume ein. Auf einer neu angelegten, ungepflasterten Straße kriechen Betonmischer und schwere Lastwagen bergauf. An vielen Stellen liegt die Vegetation unter riesigen Geröllhalden begraben. Manchmal lässt sich der frühere Waldbewuchs nur noch erahnen.
Hier auf diesem bewaldeten Bergrücken bauen sie nun ein Windkraftwerk. Unseren Frauen verweigern die Wachleute der Firma nun den Zutritt zu dem Wald. Aber tausende von Bäumen haben sie bereits gefällt.
Die Frauen von Karput müssen nun fünfmal so weit laufen, um zum nächsten Wald zu kommen, so Gampat Madage. Seine Leute sorgen sich auch um die riesigen Geröllhalden, die nun den Hang bedecken.
Am Fuße dieses Hanges liegen unsere Reisfelder. Bald wird der Monsun einsetzen und hier in den Bergen regnet es sehr heftig. Wir befürchten, dass das lose Gestein dann bergab gespült wird und unsere Felder begräbt.
Doch nun erhalten die Betroffenen unerwartet Unterstützung von höchster Stelle. Das Umweltministerium in Neu-Delhi hat ein Gremium hochkarätiger Wissenschaftler damit beauftragt, die ökologische Situation des Western Ghats-Gebirges zu untersuchen. Umweltschützer sehen die außerordentliche Artenvielfalt des Gebirgszugs durch eine ganze Reihe großer Industrieprojekte bedroht. Das Ghats-Gebirge ist 2500 Kilometer lang und stellenweise über 2000 Meter hoch. Es erstreckt sich entlang der gesamten indischen Westküste. Allein zwischen Mumbai und Goa sollen 16 große Kohlekraftwerke entstehen, neue Eisenbergwerke, mehrere Häfen sowie ein gigantisches Atomkraftwerk. Der Ökologe Madhav Gadgil leitet das 14-köpfige Expertenteam, das sogenannte Western Ghats Environmental Expert Panel.
In den Western Ghats kommt eine große Anzahl wilder Verwandter unserer Kulturpflanzen vor. Sie finden hier wilde Mangos und Jackfrüchte, aber auch Gewürze wie Pfeffer, Kardamom und andere. Daher kann man sicherlich von einer wertvollen genetischen Ressource sprechen. It's an important genetic resource
for agriculture, horticulture. Im vergangenen Jahr wurde Professor Gadgil auf den Andhra Lake Windpark aufmerksam. Mehrmals besuchte er die Region um die Baustelle, um Daten zu erheben. Zuletzt hielt er sich Anfang März 2012 4 Tage lang in Kaput auf.
There is a completely continuous stretch of forest.
Wir haben festgestellt, dass der immergrüne Wald sich von Bhima Shankar Schutzgebiet geschlossen bis an die Ortsgrenze von Kaput und das Gelände der Windfarm erstreckt. Es handelt sich um immergrünen Regenwald in gutem Zustand. Das nördlichste Vorkommen in den Western Ghats ist daher besonders schützenswert. Wir haben in diesem Wald auch außerhalb des Schutzgebietes viele Rieseneichhörnchen gefunden, haben ihre Nester in den Baumkronen registriert und ihren Ruf gehört. Über Spuren in weicher Erde oder Kotreste konnten wir weiterhin konstatieren, dass dieser Wald der Lebensraum für Leoparden, Hirsche, Wildschweine und viele Vogelarten ist. Eine ganze Reihe medizinisch wertvoller Pflanzen kommt hier wild vor.
Diese Beobachtungen widersprechen dem Gutachten des obersten Forstbeamten im Staat Maharashtra, der im Zuge des Genehmigungsverfahrens für den Andhra Lake Windpark bescheinigte, dass es außerhalb der Grenzen des Bhima Shankar Schutzgebietes keine nennenswerten Vorkommen an Wildtieren gäbe. Dieses Gutachten bildete die Grundlage für die Genehmigung zum Bau der Windkraftanlagen. Die Windkraftfirma lässt keine Wertschätzung am Naturerbe erkennen. Rücksichtslos und unter dem Diktat der Kostenminimierung werden Zufahrtsstraßen in die bewaldeten Hänge getrieben, der Abraum einfach ins Tal gekippt. Professor Gadgil bestätigt die Befürchtungen des Dorfältesten Madagi.
This whole area. Including the medicinal plant conservation area.
Die Geröllmassen, die der Bau der Windkraftanlagen freisetzt, zerstören die gesamte Gegend. Wir sahen mehrere Felder, die teilweise von herabfallenden Gesteinsmassen bedeckt waren. Die Zerstörung ist beträchtlich. Wir haben auch zahlreiche Bachläufe gefunden, die durch die Gesteinsmassen blockiert sind. Die nachlässige Art, in der die Zufahrtsstraßen angelegt werden, hat zahllose Erdrutsche verursacht.
Von einem umweltschonenden Kraftwerk kann unter diesen Umständen keine Rede sein, meint der Ökologe. Ungeachtet dessen hat der Betreiber Enercon India beim Klimasekretariat der Vereinten Nationen in Bonn Emissionszertifikate für den Andhra Lake Windpark beantragt. Auch in Indien macht man sich Sorgen um den Klimawandel. In den vergangenen Jahren ist der überlebenswichtige Monsunregen noch unberechenbarer geworden. Sturzregen verursachen verheerende Überschwemmungen, während in manchen Regionen der lebensspendende Regen ausbleibt. Aufgrund seiner geografischen Ausdehnung und wegen der weit verbreiteten Armut, die den Menschen keinen Überlebensraum ermöglicht, ist Indien vom Klimawandel besonders hart betroffen. Der Inder Rajendra Pachauri, der seit Jahren den Internationalen Wissenschaftsrat für Klimafragen IPCC leitet, zählt die vielfältigen Bedrohungen auf.
Die Himalaya-Gletscher beispielsweise sind auf dem Rückzug. Das heißt, sie schmelzen viel schneller ab als in früheren Jahrhunderten. Wir haben Probleme in der Landwirtschaft, weil die Niederschlagsparameter sich ändern. Obwohl, das muss man berücksichtigen, sehr viele Bauern nach wie vor auf zuverlässige Regenfälle angewiesen sind. Natürlich haben wir eine lange Küste, aber genau deswegen machen wir uns große Sorgen um den Anstieg des Meeresspiegels.
Das internationale Forschergremium IPCC rechnet damit, dass die Temperaturen in Südasien bis zum Jahr 2040 um 1,2 Grad steigen. Mit gravierenden Folgen für den Wasserhaushalt und die landwirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts sollen die Weltmeere um mindestens 40 Zentimeter ansteigen. Millionen von Küsten- und Inselbewohnern würden ihr Land verlieren und zu Flüchtlingen werden. Etwa ein Drittel von Bangladesch droht vom Meer verschluckt zu werden. Viele Flüchtlinge würden auch nach Indien strömen. Und drei der größten Städte des Landes, nämlich Mumbai, Kolkata und Chennai, liegen direkt am Meer. Dort muss man vermehrt mit Überflutungen rechnen. Wenn das Abschmelzen der Gletscher im Himalaya fortschreitet, könnten die Flüsse Ganges, Brahmaputra und Indus im Sommer austrocknen. Hungersnöte und Flüchtlingsströme sind zu befürchten. Ernteeinbußen, Flüchtlingsdramen, Naturkatastrophen und Epidemien würden das südliche Asien in eine nie dagewesene Krise stürzen. Zwar gehen die heute in der Atmosphäre vorhandenen Treibhausgase zu großen Teilen auf das Konto der Industriestaaten, doch Indien ist heute schon der weltdrittgrößter Emittent klimaschädlicher Gase. Mit dem angestrebten Ausbau der Kohlekraftwerke und des Fahrzeugverkehrs wird der Ausstoß in Zukunft kräftig steigen. Während der internationalen Verhandlungen zur Begrenzung des Klimawandels weigert sich Indien bislang strikt, Forderungen aus den Industrieländern nach verbindlichen Zielen für die Reduktion von Klimaemissionen nachzugeben. Vielleicht hat der Druck der westlichen Länder aber dazu beigetragen, dass Neu-Delhi im Juli 2008 einen nationalen Aktionsplan zum Klimaschutz verabschiedete. Darin werden 8 sogenannte Missionen formuliert, etwa großflächige Aufforstungsmaßnahmen, höhere Energieeffizienz in der Industrie, mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und andere Klimaschutzmaßnahmen. Der Aktionsplan enthält auch zahlreiche Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energiequellen, darunter die nationale Solarmission, die den Aufbau einer Solarstromkapazität von 20.000 Megawatt bis ins Jahr 2022 vorsieht. Schon heute nimmt Indien bei der Nutzung erneuerbarer Energien eine Spitzenposition ein. Es ist derzeit der weltviertgrößter Windstromproduzent. Mehr als 4 Millionen Biogasanlagen in ländlichen Haushalten liefern umweltfreundliche Energie. Millionenfach versorgen kleine Solarpaneele und Laternen ländliche Gemeinden mit netzunabhängiger Energie. Die Solarindustrie steht kurz vor dem kommerziellen Durchbruch. Doch der Klimaschutz ist nicht das einzige Motiv, das Indien zum Fortschritt auf diesem Gebiet bewegt. Der Umweltschützer Chandra Bhushan meint, die erneuerbaren Energien könnten Indien auch helfen, seine Unabhängigkeit zu wahren.
Indien baut die Nutzung erneuerbarer Energien aus, weil sie die Energiesicherheit erhöhen, nicht weil sie das Klima schonen. Indien besitzt kaum eigene Öl- oder Gasvorkommen. Viele Kohlevorkommen lagern unter wertvollen Wäldern, die unter Naturschutz stehen. Erneuerbare Energien sind der Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung. Daher sollte die Regierung sie stärker als bisher fördern.
Das Center for Science and Environment, Zentrum für Wissenschaft und Umwelt, setzt sich seit vielen Jahren für den Ausbau erneuerbarer Energien ein, weil es darin eine wirksame Maßnahme gegen den Klimawandel sieht. Vizedirektor Chandra Bhushan sieht sein Land auf dem richtigen Weg.
Indien macht auf dem Feld erneuerbarer Energien große Fortschritte. Und dabei spielt die Unterstützung durch die Regierung eine ausschlaggebende Rolle. Dank einer Einspeisegarantie zu erhöhten Preisen und Steueranreizen liegen wir im Windenergiesektor weltweit auf Platz 4. Derzeit verfügen wir bei der Windenergie über 16.000 Megawatt installierter Kapazität. Jährlich kommen 2.000 bis 3.000 Megawatt dazu.
Gnadenlos versenkt die Sonne das spärlich bewachsene Land. Einige wenige Bäume, vertrocknetes Buschwerk, braunes, strohtrockenes Gras. Am Horizont ragt der Turm eines Hindu-Tempels in den fahlblauen Himmel. Auf einer leicht abschüssigen Ebene glänzen schwarzbläulich riesige Flachbauten in der Mittagssonne. Bei näherem Hinsehen lösen sich die blauschwarzen Flächen in viele rechteckige Einzelmodule auf, die auf stählernen Gerüsten mannshoch über dem brachen Land schweben. Dazu ein Baucontainer, 2 Transformatoren, fertig ist das Solarkraftwerk. Dieses hier, etwa so groß wie 10 Fußballfelder, steht auf einer nahezu menschenleeren Ebene, rund 100 Kilometer südlich der Industriestadt Pune. Es ist eine der ersten großen Solaranlagen, die in Indien in Betrieb gegangen sind. Die Firma, die es errichten ließ, wird von der jungen Managerin Pooja Shimpi geführt.
Von hier aus können wir die gesamte Anlage überblicken. Wir probieren hier zwei verschiedene Technologien aus, nämlich Paneele aus kristallinem Silikon und aus Dünnschichtzellen. Insgesamt sind 21.000 Paneele installiert. Davon bestehen 4.000 aus kristallinem Silikon, 17.000 sind Dünnschichtpaneele. Ganz vorne sehen wir die kristallinen Silikonpaneele in drei Gruppen angeordnet. Unter den Paneelen verlaufen kräftige Achsen, die die Paneele der Sonnenwanderung nachführen. Die 17 Reihen Dünnschichtmodule dagegen sind nicht beweglich. Die Gesamtleistung der Anlage beträgt 2,2 Megawatt. Über zwei Transformatoren speisen wir den Strom ins öffentliche Leitungsnetz ein.
Pooja Shimpi erklärt, man wolle Erfahrungen mit den beiden Technologien unter indischen Bedingungen sammeln. Zwar arbeiteten die kristallinen Silikonpaneele effizienter, aber sie seien sehr temperaturempfindlich. Bei höheren Temperaturen, wie sie in Indien herrschen, heißt es, sollen sie weniger leistungsfähig als Dünnschichtmodule sein. Die Konstruktion und Bauausführung der Anlage wurde einer deutschen Solarfirma übertragen. Aus Qualitätsgründen und weil sie zuverlässiger sind, meint die Managerin.
Deutschland und andere europäische Länder haben diese Technologie sehr weit entwickelt. Sie sind bereits seit 20 Jahren in diesem Markt tätig. Deutscher Anlagenbau ist immer vertrauenswürdig. Daher glauben wir, dass diese Anlagen unseren Qualitätsansprüchen entsprechen. Da dies unser erstes Projekt ist, wollen wir in puncto Qualität kein Risiko eingehen. Wir haben daher das Beste gewählt. Im Vergleich erschienen uns die deutschen Produkte als erste Wahl.
In dem Baucontainer, der auf einer erhöhten Plattform als Büro und Wartungsraum für die Solaranlage dient, rauscht eine Klimaanlage. Es ist Mittagszeit. Die Sonne steht senkrecht am Himmel. Die Solaranlage läuft jetzt auf vollen Touren. Und doch ist es mucksmäuschenstill. Lediglich die Transformatoren lassen ein leises Brummen vernehmen, wenn man direkt neben ihnen steht. Ein Kraftwerk, das keinerlei Aktivität erkennen lässt und dennoch voll arbeitet? Ist dies der Vorbote eines neuen Industriezeitalters?
Die Vorteile eines Solarkraftwerkes liegen auf der Hand. Sonne können Sie an jedem Ort der Erde finden. Und da Indien ein tropisches Land ist, bekommen wir sehr viel davon ab. Im Gegensatz zur Windenergie muss man nicht lange nach geeigneten Standorten suchen. Sonnenpaneele kann man praktisch überall an schattenfreien Orten installieren, auf Dächern, am Boden. Darüber hinaus sind die Anlagen in der Größe sehr variabel. Man kann so viele Paneele installieren, wie man möchte. In einem Solarkraftwerk gibt es weniger bewegte Teile. Es arbeitet leise vor sich hin. Das ist die sauberste Art, Energie zu gewinnen.
Da das indische Einspeisegesetz für Solarkraftwerke großzügige Tarife festsetzt, habe sich die teure Solaranlage bereits nach 6 Jahren amortisiert, bemerkt Pooja Shimpi stolz. Das Gesetz garantiere die hohen Tarife jedoch für 25 Jahre und die Herstellerfirma gewährt eine Produktgarantie für den gleichen Zeitraum. Unterm Strich bedeutet das, die weitgehend wartungsfreie Solaranlage, die den Brennstoff kostenlos vom Himmel erhält, arbeitet mindestens 19 Jahre lang mit sattem Gewinn. Kein Wunder, dass die Firma Clover Solar bereits an ihrem nächsten Projekt arbeitet, einem Sonnenkraftwerk mit verdoppelter Leistung. 9 Monate im Jahr strahlender Sonnenschein, einer der größten Agrarsektoren der Welt, eine 7000 Kilometer lange windverwöhnte Küste sowie ein nahezu unersättlicher Hunger nach Energie. Für erneuerbare Energien besteht in Indien ein vielversprechender Markt. Gute Voraussetzungen für Technologiemarktführer Deutschland, ein neues, riesiges Betätigungsfeld zu erschließen, sollte man meinen. Die Deutsch-Indische Handelskammer mit Hauptsitz in Mumbai hat eigens eine Stelle eingerichtet, die Unternehmen berät und Geschäfte anbahnt. Die Handelskammer ist auch Hauptinitiator der jährlich in Indien stattfindenden Fachmesse Renew Tech. Sie veranstaltet einmal jährlich Informations- und Kontaktreisen für interessierte Unternehmer aus Deutschland und Indien in das jeweils andere Land. Achim Rodewald koordiniert diese Bemühungen.
Der indische Markt ist für deutsche Unternehmen deswegen attraktiv, weil er eigentlich ein riesiges Wachstumspotenzial enthält. Was den indischen Markt schwierig macht, sind die Regulationen, die Bestimmungen für erneuerbare Energie, die für deutsche Unternehmen längst nicht so weit gehen, wie sie das von der deutschen Regierung gewohnt sind.
Doch auch nach jahrelangem Bemühen haben deutsche Unternehmen in diesem Markt kaum Erfolge vorzuweisen. Nur 3 deutsche Windkrafthersteller haben bislang hier Fuß fassen können. Einer lässt in Indien seine Maschinen von einheimischen Partnern in Lizenz fertigen, ein anderer ist schon seit langem mit anderen namhaften Produkten in Indien bekannt, ein dritter hat nach anfänglichen Erfolgen eine Bruchlandung zu verkraften. Kein einziger deutscher Hersteller produziert Solarzellen oder Module in Indien. Deutsche Firmen kommen eher als Anlagenbauer im Solarmarkt zum Zuge. Im Sektor Biomasse besteht kaum Bedarf an ausländischer Expertise, weil die eingesetzten Technologien in Indien weit verbreitet sind. Die großzügige Förderung der Solarbranche durch die indische Regierung ist in erster Linie auf einheimische Produzenten zugeschnitten, denn der Aufbau einer einheimischen Solarindustrie ist erklärtes Ziel dieser Politik. Und der Markt für Windkraftanlagen wird von einheimischen Herstellern wie Suzlon dominiert, die ausgereifte Technik zu günstigen Preisen anbieten. Überdies wirft das missglückte Joint Venture des deutschen Windkraftproduzenten Enercon einen langen Schatten. Im Jahr 2004 gründete der deutsche Marktführer mit indischen Partnern ein Gemeinschaftsunternehmen, die Firma Enercon India, die später den Andhra Lake Windpark nahe des Bhimashankar-Schutzgebietes errichten sollte. Die Geschäfte liefen zunächst gut, aber im Laufe des Jahres 2008 eskalierten Meinungsverschiedenheiten zwischen den Partnern. Achim Rodewald hat in der Handelskammer die Vorgänge verfolgt und schildert sie aus deutscher Sicht, wie er ausdrücklich betont.
Dann war man sich aber zwischen dem deutschen Technologiegeber und dem indischen Joint-Venture-Partner über die weitere Vorgehensweise im Unternehmen offensichtlich nicht einig. Familie Mehta wollte meines Wissens an die Börse, wohingegen Enercon als typisch deutsches Familienunternehmen mehr den konservativen Wachstumspfad verfolgen wollte, ohne jetzt Geld von der Börse zu nehmen.
Der Konflikt artete aus in einen handfesten Streit. Deutsche Firmenvertreter wurden von Vorstandssitzungen ausgeschlossen, einmal sogar gleich nach der Ankunft auf dem Flughafen in Mumbai verhaftet. Der indische Partner ließ sich vom Vorstand, unter Ausschluss der deutschen Partner, eine Vollmacht für sämtliche Geschäftsbereiche der Firma ausstellen. Die Deutschen gingen vor Gericht und versuchten, dem indischen Partner über Patententzug die Nutzung ihrer Technik zu untersagen. Dieser Schuss ging jedoch nach hinten los. Im Dezember 2010 erklärte ein indisches Patentgericht viele der deutschen Enercon-Patente für null und nichtig. Inzwischen hat sich die deutsche Enercon vollständig aus dem indischen Markt zurückgezogen. Die Patentstreitigkeiten laufen vor Gericht weiter und Enercon India macht blendende Geschäfte mit deutscher Technik. Der Fall wurde in der Presse ausführlich dokumentiert und auch in Regierungsverhandlungen zwischen beiden Ländern angesprochen. Eine Lösung ist auch im Frühsommer 2012 nicht in Sicht. Achim Rodewald.
In Gesprächen mit deutschen Unternehmen, die eben Eintritt in den indischen Markt gesucht haben und auch suchen wollen, fällt eben dieses Drama um Enercon in Indien, kommt dann doch zur Sprache und insbesondere ich oder die Kollegen in der Kammer werden dann schon gefragt, wie sicher sind denn eigentlich meine Patente, wenn ich sie hier in Indien anmelde?
Der Energiesektor spielt auch in der deutsch-indischen Entwicklungszusammenarbeit eine wichtige Rolle. Diese erstreckte sich in zurückliegenden Jahren auf die Modernisierung von Kohlekraftwerken und den Ausbau des Leitungsnetzes. Heute steht die effiziente Nutzung elektrischer Energien im Vordergrund, meint Jens Burgtorf, der im Büro der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Neu-Delhi das Energieressort leitet.
Die Hauptkomponente seit 2003 war die Energieeffizienz, also die Arbeit mit dem Energieministerium an der Einführung von Energieeffizienz in den großen Industriesektoren, in denen die vor allem Energie verbrauchen. Und seit 2008 arbeiten wir auch wieder mit dem Ministerium für Erneuerbare Energien, vor allem im Bereich der Solarenergie, der ländlichen Elektrifizierung, mit verschiedenen Technologien und zukünftig aber auch im Bereich von Wind.
Mit deutscher Expertise führte das indische Energieministerium Effizienzlabels für elektrische Haushaltsgeräte ein. Die Konsumenten helfen beim Kaufentscheid auch den Energieverbrauch eines Gerätes zu berücksichtigen. Außerdem wurden Verbrauchsstandards für große Industriebetriebe verbindlich festgelegt und nahezu 100 Kohlekraftwerke auf Einsparpotenziale hin untersucht. In einem Krankenhaus der Hauptstadt installierte die GIZ ein Kombikraftwerk. Den klimatischen Verhältnissen entsprechend wird hier die Abwärme des Stromgenerators nicht zum Heizen, sondern zur Kühlung der Räumlichkeiten eingesetzt. Das Kombikraftwerk im Krankenhaus dient natürlich der Energieeffizienz. Es hat aber auch das Ziel, deutsche Technik in Indien bekannt zu machen und weiter zu verbreiten. Hier betätigt sich die Entwicklungszusammenarbeit als Türöffner für deutsche Firmen. Jens Burgdorf.
Die deutsche Industrie ist hier hoch anerkannt in Indien für ihr Wissen über Effizienztechnologien und erneuerbare Energien natürlich. Also man ist überall in den Projekten sehr daran interessiert, deutsche Technologien einzusetzen. Wenn wir Technologien einsetzen und fördern, versuchen wir schon, auch deutschen Firmen hier damit den Zugang zu dem Markt zu erreichen.
In Indien boomt der Markt für erneuerbare Energien. Für ausländische Investoren und Hersteller entsteht hier ein neuer Markt mit enormem Zukunftspotenzial. Aber Indien ist nicht Deutschland. Hier ist man vor Überraschungen nicht sicher. Die Rechtssicherheit erreicht nicht die deutsche Qualität. Deutsche Interessenten tun also gut daran, sich vor einem Engagement in Indien genau umzusehen und vielfältige Kontakte zu knüpfen, damit aus dem Geschäft kein Abenteuer wird. Jüngste Meldung: Das Öko-Institut Center for Science and Environment hat einen Skandal bei der Vergabe von Aufträgen für Solarkraftwerke aufgedeckt. Während der ersten Phase der amtlich geforderten Solar Mission wurden Kraftwerksprojekte versteigert. Damit möglichst viele Firmen zum Zuge kommen, wurde die Kapazität für jeden Bieter auf 105 Megawatt beschränkt. Doch ein Bewerber fand Mittel und Wege, diese Beschränkung zu umgehen, wie Chandra Bhushan erklärt.
Unsere Untersuchungen ergaben, dass die Firma Lenko, einer der wichtigsten privaten Energielieferanten in Indien, mithilfe betrügerischer Manipulationen 40% der gesamten Kapazität der ersten Phase gewann. Wie konnte das geschehen? Lenko hat eine ganze Reihe von Scheinfirmen gegründet, die an der Auktion teilnahmen und die Projekte für Lenko gewannen.
Die Medien griffen den Skandal auf. Die Öffentlichkeit und die verprellten Mitbewerber fordern eine Korrektur. Inzwischen befasst sich eine interministerielle Arbeitsgruppe der Regierung mit dem Fall.
Grüne Energien. Wind und Sonne beflügeln das indische Wirtschaftswunder. Ein Feature von Rainer Hörig. Es sprachen Gabriele Blum, Juan Carlos Lopez, Thomas Lang, Hartmut Stanke und Isis Krüger. Technische Realisation Henning Schmitz. Regieassistenz Fabian Fleischer. Regie Detlef Inken. Redaktion Marita Knipper. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2012.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.